Ja, guten Morgen. Wir feiern ja jetzt Pfingsten. Und Pfingsten ist ja das Fest, wo wir uns daran erinnern, dass der Heilige Geist in unsere Welt gekommen ist, in unser Leben gekommen ist und dass wir nicht alleine gelassen sind, sondern dass Jesus sagt, ich werde den zu euch senden, den Tröster und den, der uns das Leben erklärt und uns den Weg zeigt. Im Römerbrief heißt es, im zweiten Teil von dem Satz, im Vers 4, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Wandeln ist nicht mehr so gebräuchlich heute, höchstens zum Schlafwandeln gebrauchen wir das Wort noch, aber damit können wir nicht mehr so viel anfangen in unserem heutigen Deutsch. In der Neues Leben-Übersetzung heißt es, und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Darum geht es, dass wir uns vom Geist Gottes leiten lassen in unserem Leben. Und ich habe mich gefragt, jetzt gerade heute an Pfingsten leben, im Geist als Christ, wie geht das denn ganz praktisch? Und ich habe das so auf drei Begriffe reduziert, und zwar auf Hören, Vertrauen und Gehen. Ich höre auf das, was Gott sagt, was ich verstehe, was ich in der Bibel lese, wo ich im Gebet was erkenne, wo Gott zu mir spricht. Und ich will es glauben, was ich gehört habe. Ich will vertrauen und will dann auch diesen Weg gehen mit Gott gemeinsam. Und ich habe mir einen der Glaubenshelden ausgesucht, der so als ein Vorbild des Glaubens beschrieben ist. Das ist der Abraham, Vater des Glaubens, und habe mir sein Leben angeschaut und geguckt, wie kann ich denn sehen, wie er denn da vielleicht mit diesen Dingen umgegangen ist, mit Hören, Vertrauen und Gehen. Und ihr wundert euch vielleicht, dass wir jetzt eine Pfingstpredigt haben über Abraham, aber ja, so ist es. Die Familie von Abraham, die lebte ursprünglich in Ur. Und der Vater Abrahams, er zog eines Tages mit seiner gesamten Sippe in den Norden nach Haran. Und eigentlich wollte er nach Kanaan gehen, aber die Familie blieb in Haran hängen und lebte seitdem dort. Und so leben sie in Haran und Abraham wird älter und älter und er ist bereits 75 Jahre alt, als Gott zu ihm spricht. Damals hieß er noch Abram. Und da hörte er die Stimme Gottes, die zu ihm sprach. Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Zunächst erhält Abraham drei klare Aufträge. Geh aus deinem Land. Verlasse deine Verwandtschaft als zweites und drittes, verlasse dein Elternhaus. Und das, obwohl der Vater von Abraham ja dann auch schon alt ist. Wenn er schon 75 ist, ist der Vater wahrscheinlich schon über 100. Verlasse dein Elternhaus. Und es ist unklar, wohin er eigentlich gehen soll. Es heißt nur, geh aus deinem Land. Geh du los und ich sage dir, wann du am Ziel angekommen bist. Welche Richtung soll ich einschlagen, wenn ich das Ziel nicht kenne? Das ist so ähnlich, wie wenn ich mich für ein Leben mit Gott entscheide. Wenn ich sage, okay, ich nehme das an im Herzen und ich nehme Jesus an, ich möchte einfach den Weg mit Gott gehen und ich entscheide mich jetzt, okay, ich mache das so, dann entscheide ich mich auch und ich weiß nicht, wohin mich dieser Weg führen wird. So wie damals bei Abraham. Ich gehe einfach los und schaue dann, wo mich das Leben hinführt mit Gott gemeinsam. Und das funktioniert nur mit dem Heiligen Geist, indem ich wachsam bin loslaufe in die Richtung, die sich mir anbietet, und dann von Gott erwarte, dass er redet, falls ich falsch liege oder im besten Falle mir Türen öffnet. Das Zweite, was hier in dieser Verheißung steht, ist, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Habe ich eben erklärt, dass ich noch gar nicht weiß, wo das Land liegt, wenn ich losgehe. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Das ist sehr interessant, dass es genau so dasteht. Denn wenn wir im Kontext schauen, was da vorher passiert ist, dann gab es ja dann die Sintflut mit der Arche Noahs. Es gab den Turmbau zu Babel. Und wenn man da nachlesen beim Turmbau zu Babel, es ist direkt die Geschichte vor dieser Geschichte. Was war das Motiv der Menschen, warum sie diesen Turm bauen wollten, der bis in den Himmel reicht? Und dann sagen sie dort die Menschen, wir wollten uns einen großen Namen machen. Das war das Ziel. So wie es schon im Sündenfall ist, dass die Menschen größer sein wollen, sagen, ich möchte so sein wie Gott, ich möchte auch die Erkenntnis haben, die Gott hat, ich esse von diesem Baum der Erkenntnis, so auch beim Turmbau zu Babel, sagen, ich möchte mir einen großen Namen machen und deswegen baue ich einen Turm, der so weit reicht, bis er hoch in den Himmel reicht, dass ich bis dahin komme. Und Gott vereitelt dann diesen Plan, indem er diese Sprachenverwirrung dann schafft und die Leute nicht mehr verstehen und dann das Projekt aufgeben. Und jetzt heißt es hier, dass Gott sagt, ich will dir einen großen Namen machen. Ich, Gott, gebe dir, Abraham, einen großen Namen. Und es geht weiter und du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Alle Nationen der Erde sollen gesegnet sein in Abraham, in seinen Nachkommen. Und so ist es dann, dass die Reise losgeht. Also anfangs sind sie in Ur, die Familie. Das, was hier so gestrichelt ist, sind diese Handelsstraßen, die es damals gab. Hier drunter ist auch eine gestrichelte Linie, sieht man nicht so gut. Das ist wohl der Weg, den die Familie damals genommen hat. Am Euphrat entlang, also immer fruchtbares Gebiet. Ur liegt auch hier in einem fruchtbaren Gebiet, da ging es ihnen wohl auch sehr gut. Und in Haran hier oben auch noch am Euphrat. Da wohnen sie dann und da passiert es, dass er diese Verheißung bekommt. Und die Frage ist jetzt, wo gehe ich denn jetzt hin? Die Frage habt ihr vielleicht auch, wenn er vor einer Entscheidung steht, gehe ich jetzt rechts rum oder gehe ich links rum, weil Gott hat nicht so ganz genau gesagt, was ich machen soll. Die Frage wäre, gehe ich denn hier zurück nach Ur? Passt nicht so ganz, weil ist eher unwahrscheinlich, glaube ich, weil es heißt, geh aus deiner Verwandtschaft. Und vermutlich lebten noch Verwandte in Ur. Ja, nur sein Vater ist da weggegangen und eigentlich gab es noch Onkel, Tanten, alles mögliche, Cousinen, Cousins, die in Ur leben. Dann können wir sagen, okay, ich bin jetzt hier in Haran, gehe ich nach Ninive, wäre möglich. Aber er entscheidet sich, diesen Weg zu nehmen. Er geht hier diesen Weg nach Damaskus. Und er nimmt seinen Neffen Lot mit. Der Vater von Lot war schon verstorben und er nimmt den Lot mit auf diese Reise. Und sein anderer Bruder, der bleibt beim Vater in Haran. In Damaskus schließlich trifft er jemanden, und zwar den Eliezer, den wird man auch später kennenlernen. Das ist ein Mann, der dort hart lebt, aber sehr begabt ist. Den stellt er ein als Mitarbeiter und der bewährt sich und wird eines Tages der Verwalter von dem ganzen Vermögen von Abraham sein. Also Abraham lässt Damaskus hinter sich und kommt weiter in den Süden und kommt dann in das Land Kanaan. Und dort erscheint ihm Gott erneut und erneuert auch seine Verheißung. Und er sagt zu ihm, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Dann weiß Abraham, aha, ich bin schon im richtigen Land, denn dieses Land will Gott mir und meinen Nachkommen geben. Und Abraham baut dann dort einen Altar und betet Gott an in Bethel. Das ist dann hier ist Bethel. Also hier sehen wir schon mal Hören, Vertrauen, Gehen. Das funktioniert so weit, dass ich einfach dann losgehe und ich höre das, was Gott mir sagt und ich gehe los. Ich vertraue, dass Gott schon einen guten Weg mit mir hat und ich gehe einfach diesen Weg und es ergibt sich dann. Und eins kommt zum anderen. Und ich habe die dann durchnummeriert, die Verheißungen, die er bekommt. V1, Verheißung Nummer 1 in Haran. Es gibt dann noch öfter, dass diese Verheißung erneuert wird. Es gibt ja einige Bibelkundige unter euch. Die Frage ist gemeint für die, die nicht so bewandert sind in der Bibel. Was glaubt ihr denn, wie viele Verheißungen dieser Art gibt es denn, wo es genau um das Gleiche geht, immer um das Land der Verheißungen und die Nachkommen? Wer ist für 2 bis 3? Bitte mal die Hand hoch.
Der ganzen Bibel?
In dieser Geschichte, nicht in dieser Bibel, nur in dieser Geschichte mit Abraham. 2 bis 3 Mal. Wie oft sagt Gott das? Niemand. Wer ist für, sag mal, 5 bis 6? Oh, schon mutig. Mal gucken, wer ganz mutig ist. Wer über 10? 3. Über 20? Nein, Quatsch. Es sind über 10, das stimmt schon. Also es kommt ganz oft vor, dass Gott es immer wieder wiederholt und sagt, ich habe dir gesagt, so ist es und so ist es. Darum habe ich die durchnummeriert, weil ich dann mal gucken, was passiert denn wo. Also er ist dann in Bethel und baut dort einen Altar. Bethel heißt Haus Gottes und betet zu Gott. Aber das Leben nimmt seinen Lauf und es wird immer schwieriger und es gibt eine Hungersnot im Land. So die erste Enttäuschung für Abraham, dass er jetzt in dem Land ist, das Gott ihm zeigen wollte. Und wie soll es hier funktionieren? Die Herden haben nichts zum Essen, wir selbst müssen alles Mögliche einteilen und wissen gar nicht, wie das weitergehen soll. Und es wird schließlich so schlimm, dass es ums nackte Überleben geht und Abraham entschließt sich, dieses Land der Verheißung zu verlassen. Und er zieht mit seinen Herden und seiner Familie nach Ägypten. Denn dort soll es ein noch fruchtbares Land geben. Und seine Frau, Sarai, die war außergewöhnlich hübsch. Und Abraham befürchtet, dass die Ägypter Interesse an ihr haben könnten. Und dann würde er, Abraham, diesem Interesse entgegenstehen. Und vielleicht würden die Ägypter ihn einfach erschlagen und seine Frau nehmen. Und damit er am Leben bleibt, hat er sich überlegt, vereinbart er mit seiner Frau, dass sie sich einfach als seine Schwester ausgeben sollte. Was auch teilweise stimmt, denn sie ist seine Halbschwester und die beiden hatten denselben Vater, nur verschiedene Mütter. Also so eine Halblüge, Halbwahrheit. Und es kommt tatsächlich so wie befürchtet. Er ist im Land Ägypten und die Hofbeamten des Pharao sahen, dass sie sehr schön war und berichten das dem Pharao. Oh, wir haben eine Frau gesehen, die ist sehr attraktiv. Und der Pharao lässt sie tatsächlich in sein Harem holen. Und als Belohnung bekommt der Bruder von Sarai bekommt viele Geschenke, nämlich Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde. Darunter wohl auch eine Magd namens Hagar, die auch noch eine Rolle spielen wird in dieser Geschichte. Aber was wird jetzt aus der Verheißung, die Abraham bekommen hatte? Nun hatte er keine Frau mehr. Sollte er einfach wieder heiraten? Er hat ja die Verheißung bekommen und nicht seine Frau. Wäre ja möglich. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Und was passiert? Da greift Gott ein. Und es kommen große Plagen über das Haus des Pharaos. Und er merkt, dass das mit dem Ankommen von Sarai zusammenhängen muss. Und er stellt sie zur Rede. Und sie gibt zu, dass sie bereits verheiratet ist. Und der Pharao ist stinksauer. Er redet mit Abraham und er jagt ihn mit all seiner Sippschaft aus dem Land. Und schickt noch einige Soldaten mit, dass sie ja gucken, dass er wirklich das Land verlässt. Seine Geschenke darf er alle mitnehmen. Und so kommt Abraham zurück aus Ägypten und geht wieder nach Bethel, wo er am Anfang sein Zelt aufgebaut hatte. Und dann heißt es hier in diesem Text, und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und Gold. Es ist schon was draus geworden aus dem Mann. Er ist vermögend geworden. Und auch Lot, sein Neffe, hatte es zu etwas gebracht und auch er hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und es gibt Streit zwischen den Hirten von Abraham und den Hirten von Lot. Und die beiden beschließen dann, sich zu trennen. Abraham hatte etwas in Ägypten gelernt. Gott hatte versprochen, mit ihm zu sein, hat versprochen, ihn reich zu segnen. Und das hat er auch getan. Und das auch, obwohl Abraham einen großen Fehler begangen und die gesamte Verheißung der Nachkommenschaft aufs Spiel gesetzt hatte. So ist er jetzt ganz gelassen und auch großzügig und er lässt Lot wählen, wo er künftig mit seinen Herden wohnen will. Er kommt also hier zurück aus Ägypten, ist wieder hier in der Nähe von Bethel. Und Lot schaut sich das an und hat das Ägypten gesehen, wie es da ist mit dem Nil und wie fruchtbar dieses Land ist und hat dann gesehen, dass natürlich hier ist das Tote Meer, hier ist der Jordan, ganz klein, hier ist der See Genezareth, dass hier um den Jordan rum natürlich das Land auch sehr fruchtbar ist. Und er wählt sich dieses Land und zwar komplett. Rechts und links alles, was schön und fruchtbar ist, das nehme ich. Und du, mein Onkel, kannst dann gucken, kannst du ins Gebirge gehen oder irgendwohin mit deinen Herden. Und so kommt es tatsächlich und der Lot nimmt das und er wohnt dann hier in der Nähe von Sodom. Und Gott redet wieder mit Abraham und er zeigt ihm jetzt die Ausmaße seines Landes und sagt, so jetzt mach ich auf den Weg, reise mal das Land durch von Norden bis Süden und von Osten bis Westen komplett. Ich zeige dir bis zu den Grenzen, wie groß das Land ist, das ich deinen Nachkommen geben will. Bisher war das ja nur so ungefähr benannt. Und er redet auch nochmal über diese Nachkommen mit ihm und zeigt ihm ein Bild, was für einen Beduinen, der im Zelt lebt, in dieser Wüste damals, auch sehr deutlich sein muss. Und er sagt ihm, Nachkommen so viel wie Staub auf der Erde, so viele will ich dir geben, wer kann sie zählen? Und ich kann mir vorstellen, dass der Abraham den Staub der Erde, den Sand jeden Tag vor Augen hatte. Wenn er aus seinem Zelt geht morgens, ist ja alles voll Sand. Abends, wenn er ins Zelt geht, hat er den Sand in den Schuhen und im Zelt und sonst irgendwo. Sand war überall. Und so viel Sand kann er, wie er nur sehen kann, so viel Nachkommen soll er bekommen. Und nun gibt es einen Einschub in dieser Geschichte. Es kommt zu einem Krieg in dieser Region. Und zwar gibt es diese Städte hier, Sodom und Gomorra und noch drei weitere. Und diese Städte, die leisten Frondienste schon seit 12 Jahren an eine Herrschermacht, die sie mal besiegt hatte. Aber sie werden aufsässig und sie weigern sich jetzt weiterhin, diese Abgaben zu geben. Und die verbünden sich, diese Könige der 5 Städte, bilden eine große Streitmacht und sagen, wir machen da nichts mehr jetzt, wir wollen unsere Sachen behalten. Und es kommt zum Krieg und dieser große Feind kommt, aber er ist stärker und er bekämpft diese 5 Städte mit all ihren Königen und er nimmt alles mit, was dort ist, auch viele Gefangene und darunter sind auch Lot und seine Familie. Und Abraham bekommt das mit und in seiner Verheißung heißt es ja, du sollst ein Segen sein und für alle Nationen dieser Erde. Und Abraham entschließt sich, Lot nicht hängen zu lassen. Und er trommelt die wehrfähigen Männer in seinem Gefolge zusammen. Sein Gefolge ist ja eben gewachsen und gewachsen. Es sind immerhin 318 Männer, die er jetzt aufstellt als Soldaten. Das natürlich waren das Hirten und Bauern und alles Mögliche. Die waren ja keine ausgebildeten Krieger. Aber die stellt er alles zusammen und mit 318 Mann jagt er jetzt diesem fremden Heer hinterher. Und er bekämpft sie tatsächlich. Er gewinnt. Und er befreit alle Gefangenen und bringt sie mit ihrer Habe zurück. Und danach gibt es 200 Jahre Frieden im Land. Und dann taucht noch was ganz Kurioses auf in dieser Geschichte, nämlich ein Mann namens Melchisedek taucht auch auf. Da heißt es, Melchisedek, der König von Salem, er war ein Priester Gottes des Höchsten. Wo man sich denkt, gab es nicht dann das Volk Israel und da gab es den Tempel und da gab es dann die Priester. Das war doch alles viel, viel, viel später. Wie kann es sein, dass da jetzt schon ein Priester auftaucht und plötzlich dann zu dem Abraham kommt? Melchisedek heißt Fürst der Gerechtigkeit, Salem bedeutet der Friede. Und viele Ausleger deuten das auf Jesus, dass es eine Prophetie für Jesus ist. Dass Jesus heißt ja auch der Friedefürst. König von Salem. Und dieser Melchisedek bringt Brot und Wein heraus. Also wie viele Parallelen gibt es denn noch? Und er segnet den Abraham. Dann geht die Geschichte weiter. Das kurze Einschnitt, also zwei Sätze zu Melchisedek und das war's. Und dann hat Abraham einen Traum und in diesem Traum begegnet ihm Gott. Aber die zweite Enttäuschung hat sich breit gemacht bei ihm im Herzen. Einmal, das Land ist vielleicht gar nicht so toll, wie er es sich erhofft hatte. Und das mit den Nachkommen ist ja bisher nichts geworden. Und er sagt zu Gott, ja, ich bin reich geworden und es geht mir sehr gut, aber ich habe immer noch keinen Nachkommen. Ich habe keinen Erben. Und deshalb wird mein Verwalter Eliezer, das ist der, den Damaskus damals eingestellt hatte, deswegen wird mein Verwalter, der Eliezer, alles erben, wenn ich einmal dahin gehe. Aber Gott weckt ihn auf und sagt, geh mal raus aus deinem Zelt. Es ist ja Nacht, geht raus aus seinem Zelt und sagt, schau dir die Sterne an. Hast du schon mal die Sterne betrachtet an einem Ort, wo es keine Lichtverschmutzung gibt? Es erinnert mich an meine Fahrt nach Lissabon vor ein paar Jahren, als ich unseren Sohn Daniel besucht hatte. Ich war mit dem Wohnwagen dorthin unterwegs, ist sehr weit, bis dorthin 2.500 Kilometer, einfache Strecke. Und ich habe da halt übernachtet immer in dem Wohnwagen und war in Portugal in der Pampa und habe dann da quasi im Wohnwagen gelegen und habe durch die Dachfenster von Wohnwagen die Sterne gesehen. Unwahrscheinlich toll. Und dann bin ich raus aus dem Wohnwagen, so wie Abraham aus dem Zelt rausgeholt wurde, und ich habe mich quasi dann auf die Landstraße gelegt, es war ja nichts los dort, und habe mich dann da hingelegt auf dem Rücken und habe einfach den Sternenhimmel betrachtet, ewig lang. Es war einfach atemberaubend, diese Sterne, wie die hell funkeln und diese Vielzahl von Sternen zu sehen. Und so muss es dem Abraham auch gegangen sein, wenn er dann nachts in der Wüste aus dem Zelt geht, wo es kein Licht und nichts gab, und den Sternenhimmel anguckt. Und Gott sagt ihm, zähl die Sterne, wenn du kannst. Und das ist das zweite Bild, was er bekommt. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Das ist dieses Thema mit Eliezer hier, die Verheißung Nummer 4. Und dann heißt es, und Abraham glaubte dem Herrn und errechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Die sind ganz nah und Abraham ist überwältigt davon und sagt, ja, okay, wenn du das zu mir sagst, ich will das glauben, ich will daran festhalten, an deiner Verheißung, und ich will das annehmen, obwohl ich es noch nicht sehen kann. Und es sieht noch viele andere Dinge in diesem Traum, Dinge wie in der Prophetie von Dingen, die noch weit, weit in der Zukunft liegen, zum Beispiel auch die 400 Jahre Knechtschaft vom Volk Israel in Ägypten. All das sieht er in diesem Traum. Ich denke, dass er vieles nicht verstanden hat, was er da sieht. Aber er vertraute Gott und er glaubte ihm. Und da funktioniert es gut. Ich habe einen engen Kontakt zu Gott. Ich höre das, was Gott zu mir sagt. Ich vertraue Gott und ich gehe auch meinen Weg mit ihm. Und alles ist gut. Aber die Wirklichkeit ist manchmal so, wie sie ist. Denn die Wirklichkeit ist, er hat noch keinen Nachkommen. Und die Sarai, die bleibt weiterhin unfruchtbar und es geschieht weiterhin nichts. Es gibt kein Nachkommen. Und ich habe mich gefragt, was hält uns eigentlich davon ab, Gott für größere Dinge zu vertrauen? Was kommt da so zwischen rein, wenn man sagt, es ist doch alles so gut, es läuft und ich glaub, will ja glauben und sowas. Und ich glaube, es gibt zwei Enten, die sich gerne auf meine Glaubensstärke setzen, und dadurch mein Glauben und mein Vertrauen wird geschwächt. Und diese Enten sind oft ganz verborgen und gar nicht so sichtbar und weit weg, wie jetzt in diesem Fall. Ich hole die jetzt gerade mal. Ich habe die nicht mitgebracht. Das ist die eine Ente. Und die heißt Enttäuschung. Abraham hat Enttäuschung erlebt. Er kommt in dieses Land, er erlebt diese Hungersnot, wo es um Leben und Tod geht, wo man nicht weiß, wie soll es morgen weitergehen, wie will ich eigentlich meine Tiere ernähren, wie soll ich dann meine Familie noch ernähren. Und es gibt gar keinen Ausweg. Und denke ich, ist das Land, das Gott für mich vorgesehen hat, soll es das wirklich sein? Oder die Enttäuschung mit den Nachkommen, dass es Jahr um Jahr geht rum und es passiert einfach nichts. Und Gott verspricht und verspricht und verspricht, ja, vertrau mir und es wird passieren und es passiert aber nicht. Und ich werde älter und älter und es passiert nicht. Aber es gibt noch eine Ente. Die sind sehr verwandt miteinander. Das ist diese hier. Diese Ente heißt Entmutigung. Wenn ich enttäuscht wurde und mich an Dinge erinnere, die halt so sind, dann raubt es mir den Mut zu glauben. Und diese beiden Enten kommen dann und die setzen sich auf meinen Glauben drauf. Gerade in dem Moment, wenn ich für etwas Spezifisches vielleicht gebetet habe und nicht gleich was passiert, dann tauchen plötzlich diese beiden Enten auf. Und sie wollen uns runterziehen. Sie erinnern uns an Erlebnisse, wo es ja auch nicht geklappt hat. Wo sich nichts getan hat. Und ich bete jetzt schon so lange und es bewegt sich nichts. Und vielleicht sollte ich doch einen anderen Weg gehen. Oder vielleicht die Sache selbst in die Hand nehmen. Kennst du diese beiden Enten? Lange schlafen sie. Aber wenn wir uns da etwas ausstrecken, dann werden sie plötzlich wach. Und sie erinnern uns an Dinge, die längst vergessen waren. Und plötzlich läuft dieser Film wieder ab, wo ich enttäuscht war, enttäuscht von Gott. Und das nimmt mir den Mut, weiter Gott zu vertrauen, dass er zu seinem Wort stehen wird und einfach einen guten Weg für mich hat. Auch Sarai hatte lange gewartet und Gott vertraut, dass er ein Wunder tun wird. Und sie leben jetzt bereits 10 Jahre in dieser Verheißung. Aber die Schande der Unfruchtbarkeit, die lastet schwer auf ihr. Und da entscheidet sie sich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Und sie hat sich dabei folgende Gedanken zusammengebastelt. Sie spricht mit ihrem Mann und sagt doch, geh doch zu meiner Magd ein. Und dann sagt sie, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Also wenn es bei mir nicht klappt, dann hole ich mal einfach eine Leihmutter. Und wer ist diese Frau? Sie ist eine Magd und ausgerechnet mitgebracht aus Ägypten. Ausgerechnet aus dieser verzwickten Situation, wo die ganze Verheißung auf den Kopf gestellt wurde. Und ich habe mich gefragt, an welche Götter glaubt denn diese Frau, diese Magd aus Ägypten? Was hat denn die für einen Glauben mitgebracht und was wird sie denn dem Kind weitergeben, wenn es heranwächst? All das spielt für Sarah bei diesen Überlegungen im Moment keine Rolle. Und ich frage mich, ist das wirklich zu Ende gedacht? Und schließlich ist es so, Sarah gibt ihre Magd Hagar dem Abraham zur Frau. Da heiratet also kurzerhand die Hagar und diese Magd wird tatsächlich schwanger. Der Plan geht also auf, aber hat Konsequenzen, mit denen wohl keiner gerechnet hat. Die Magd Hagar, jetzt ja auch Frau von Abraham, wenn auch nur Nebenfrau, wird stolz und schaut gering auf Sarai, die Unfruchtbare, herab. Schließlich trägt sie ja den erhofften Erben in ihrem Bauch. Und die Sarai wird stinksauer und irgendwie auch auf ihren Mann. Und die beiden geraten aneinander und sie wirft Abraham vor, das Unrecht an mir liegt auf dir. Als wenn Abraham an dem ganzen Schlamassel schuld wäre. Du hast das gemacht. Ne? Und jetzt liegt dieses Unrecht an mir, da hast du die Verantwortung. Und Sarai behandelt diese Magd von dem Tag an sehr schlecht und demütigt sie jeden Tag. Und es wird so schlimm, dass Hagar davonläuft. Sie flieht vor Sarai und zwar in die Wüste, zu einer Wasserquelle, die auf dem Weg nach Schur liegt. Da ist Bethel, hier geht die Hagar hin, hier ist Gera, das Land Gera, dazu kommen wir später noch, hier ist das Land Schur, es liegt zwischen Gera und Ägypten, also sie ist auf dem Weg nach Ägypten und kennt wohl diesen Weg, vielleicht sind sie auch da zurückgekommen, als sie dann wieder heimkamen damals. Und hier in dem Bereich, hier ist irgendwo dann diese Wasserquelle und da ist sie jetzt. Also es hat einen Lauf der Geschichte, nimmt es jetzt, wo man denkt, das war ja gar nicht so geplant und gar nicht so gedacht. Und was passiert? Gott greift wieder ein. Wieder einmal. Und er begegnet Hagar dann dort, und zwar als Engel. Und ein Engel des Herrn heißt, er spricht dann mit der Hagar. Und man muss es erstmal hören, dass ein Engel des Herrn spricht mit einer ägyptischen Magd. Bisher hat er immer Gott gesprochen mit dem Abraham. Und das ist der, der das, ne, Verheißung bekommt und alles. Und jetzt spricht Gott plötzlich mit der Hagar, die ja eigentlich nur so da reingeschoben wurde. Und auch sie erhält eine Verheißung. Das ist hier die Nummer 5. Im Blau sieht man nicht so gut. Weil sie einen Sohn von Abraham in sich trägt. Du wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört, und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn, und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Das ist die tolle Verheißung, die Hagar bekommt für ihren Sohn. Die Nachkommen von Ismael sind die heutigen Araber. Aber dort passiert noch was, weil Gott ihr begegnet dort, und da heißt es dann, und dann nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Das heißt, Hagar bekennt sich zu Gott und plötzlich erkennt sie, dass Gott der allmächtige Gott ist und betet zu Gott und nicht mehr zu ihren Göttern in Ägypten. Und sagt dann, du bist ein Gott, der mich sieht. Da kommt diese Jahreslosung her, die wir vor, glaube ich, 2 Jahren hatten. Und der Engel sagt ihr, du sollst zurückgehen und dich unter die Fuchtel von Sarai demütigen. Und das macht sie dann auch und geht zurück. Und sie bekommt das Kind, und Abraham hört auf das, was Hagar ihm erzählt hat, und nennt den Sohn tatsächlich Ismael. Und zu dem Zeitpunkt ist der Abraham 86 Jahre alt. Der Ismael wächst heran und er ist dann ein 13-jähriger Teenager. Und Abraham ist also jetzt 99 Jahre alt. Und da erscheint Abraham Gott erneut. Was dazwischen liegt, wissen wir nicht. Ob da Funkstille war, 13 Jahre lang, dazu schreibt die Bibel nichts. Wir wissen es nicht. Und es kommt zu einer, hier Verheißung 6, 7, 8, ich kürze etwas ab, sonst sitzen wir heute Nachmittag noch. Zu einer Verheißung, die sehr umfangreich ist, die lese ich euch nochmal vor, weil es sehr konkret wird. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht, und Gott redete mit ihm und sprach, ich sehe, das ist mein Bund mit dir, du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll der Name Abraham heißen, sondern Abraham soll der Name sein. Abraham bedeutet erhabener Vater. Und Abraham heißt so der Vater der Menge oder Vater der Nationen. Man muss sich das ja mal vorstellen, wenn jemand so einen Namen bekommt. Der Abraham heißt da jetzt, hat halt einen Sohn, der ist 13 Jahre alt, von dieser Magd. Ist das Essen gekocht, die wohnen in den Zelten. Sarai ruft quer über den ganzen Platz, Vater der Nationen, Essen ist fertig. Was hat denn das für eine Wirkung, wenn du so heißt? Und du hast aber nichts, was du vor dir siehst. Vater der Nationen soll er jetzt heißen. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht, und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, und ich werde dich zu Nationen machen, und Könige werden aus dir hervorgehen, und so weiter und so fort, und ganz am Schluss, und das ganze Land Kanaan will ich dir zum ewigen Besitz geben. Er spricht aber nicht nur über dieses Thema, sondern er spricht auch zu Abraham über seine Frau. Deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name. Auch sie bekommt einen neuen Namen, was eigentlich fast das gleiche ist. Also Sarai heißt meine Prinzessin, meine hübsche Sarai. Und dann sagt Gott, nein, die heißt nicht mehr deine Prinzessin, sie heißt jetzt Prinzessin, also Sarah oder Fürstin kann man auch übersetzen, den Namen. Ich werde sie segnen, und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn, und ich werde sie segnen, und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Also ganz klar, es geht hier um die Sarah und nicht um irgendjemand anderes, wo man sich dann noch selbst zusammenbasteln könnte. So, und jetzt kommt was ganz Spannendes. Was passiert jetzt? Jetzt gibt es diese tolle Verheißung und dann heißt es, da fiel Abram auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Was ist passiert? Was ist da passiert? Das ist passiert. Die Enten sind gekommen. Ich bin doch schon so lange am Warten. Ich bin schon so lange enttäuscht. Und ich habe keinen Mut mehr, das jetzt noch immer noch zu glauben. Und Abraham gibt auf. Er redet mit Gott und er sagt zu Gott, ach, lass doch einfach gut sein. Möge doch Ismael vor dir leben. Ich habe doch einen Sohn, der ist schon 13, der hat jetzt auch eine Verheißung. Lass doch einfach sein. Ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr glauben, ich will nicht mehr. Lass doch einfach Ismael vor dir leben. Er gibt einfach auf. Ist traurig. Und was macht Gott? Was ganz besonders passiert jetzt? Gott sagt, nein. Nein, so machen wir das nicht. Nein, Sarah, deine Frau soll dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Isaak bedeutet, er wird lachen. Und nicht nur Sarah hat gelacht, sondern auch der Abraham hat gelacht in seinem Herzen. Dann kommen wir zur Verheißung Nummer 7, die wir eben gesehen hatten. Drei Männer kommen zu Abraham ans Zelt. Ich mache es mal kurz, sie werden bewirtet und anschließend kommt die Verheißung, in einem Jahr komme ich wieder und dann wird Sarah einen Sohn haben. Und dann kommt diese Geschichte mit Sarah. Hier lachte Sarah in ihrem Herzen. Die beiden Enten sind voll am Werk, auch bei der Sarah. Und das ist in ihrem Alter natürlich auch verständlich, denn Sarah leugnet dann, dass sie gelacht hat, als die Männer ihr das sagen. Und der Bote Gottes sagt zu ihr, nein, du hast gelacht. In Kapitel 18 wird an diese Verheißung nochmals erinnert. Und nach einiger Zeit zieht Abraham seine Sippe nach Gera ins Philisterland. Und jetzt passiert etwas absolut Kurioses. Und man fragt sich, hat der Abraham nichts gelernt? Ist sein Vertrauen in Gott schon so sehr geschrumpft? Gibt er diesen beiden Enten inzwischen so viel Raum in seinem Glaubensleben? Ist auch nachvollziehbar, es ist ja lange, lange noch nichts passiert. Und was ist? Abraham hat wieder Angst. Er geht in dieses fremde Land, wo ein anderer König herrscht. Er hat Angst um sein Leben. Wenn der König, der dort herrscht, der Abimelech heißt der, seine Frau will, dann könnte es sehr schlecht um ihn stehen. Wir wissen nicht, ob der wirklich Interesse daran haben würde, aber das hat er sich überlegt und jedenfalls gibt er in diesem Philisterland seine Frau wieder als seine Schwester aus. Und es kommt, so wie befürchtet, der Abimelech findet diese 90-jährige Sarah tatsächlich begehrenswert und holt sie in sein Harem. Wir fragen uns heute vielleicht, echt jetzt, was will denn der mit der alten Frau? Einmal ist es so, die Menschen damals wurden ja deutlich älter als heute und waren offensichtlich auch noch attraktiv im höheren Alter. Also der Vater von Abraham wurde 205 oder so. Und das Zweite, was wahrscheinlich auch noch wichtiger ist, Abraham war ja inzwischen ein sehr wohlhabender und auch mächtiger Mann. Nach dem Motto, ich will deinen Namen groß machen. Der Name war schon groß. Und da ist es gut, ein Bündnis einzugehen als König und ihn als Schwager zu haben. Und deswegen hat man das häufig so gemacht, dass man eben dann jemand aus der Verwandtschaft von diesen Leuten dann geheiratet hat und in sein Harem genommen hat. Das war durchaus üblich. Und so macht es auch der Abimelech. Aber was wird jetzt aus der Verheißung, die sich ja inzwischen ganz konkret auf Sarah bezieht? Wie kann denn Abraham seine Frau einfach so hergeben, fragt man sich. Die Verheißung, die nun auch Sarah bekommen hat, wird ja damit komplett ausgehebelt. Abraham kann nicht mehr der Vater werden, weil Sarah ja gar nicht mehr offiziell seine Frau ist. Und was macht jetzt Gott mit so jemandem? Der sich so, was macht Gott? Was würdet ihr tun an seiner Stelle? Sagt Gott, ach, vergiss es mit dem Abraham, der lernt nichts dazu. Ich erwähle mir einfach jemand anderes, mit dem ich diese Nation aufrichten kann. Und er lässt Abraham fallen. Ende der Geschichte. Wäre möglich. Aber Gott sagt, ja, nein. Gott steht zu seiner Verheißung und er führt sie zum Ende, auch dann, wenn wir uns blöd dran stellen. Auch wenn wir Fehler machen, auch wenn unser Glaube sehr klein ist und ich auf das bisschen Glaube, was noch übrig ist, dann hier zwei Enden setzen. Auch dann führt Gott seinen Plan aus. Es liegt nicht an uns, an meiner Fertigkeit, an meinem Vermögen, an dem liegt es nämlich überhaupt nicht. Und was macht Gott in diesem Fall? Er schenkt Abimelech einen Traum. Und in diesem Traum erzählt er ihm die Wahrheit. Gott anerkennt auch bei diesem Abimelech, dass er das ja aus lauterem Herzen getan hat, weil er gar nicht wusste davon, dass sie verheiratet ist und er bewusst von Abraham getäuscht wurde. Aber Gott spricht auch klare Worte zu ihm und sagt zu ihm, gib diese Frau zurück, sonst bist du des Todes. Gar keine Widerrede wird geduldet. Und Abimelech stellt Abraham zur Rede und er gesteht alles und erklärt, dass er Angst hatte, weil er geglaubt hat, dass hier im Philisterland gewiss keine Gottesfurcht da wäre und sie ihn einfach erschlagen würden. Also Abimelech gibt Sarah wieder zurück, mit der er auch noch nicht geschlafen hatte. Und dazu noch Schafe, Rinder, Knechte und Mägde und einen Haufen Geld, nämlich 1000 Silberschekel. Ein Schekel sind 12 Gramm, habe ich nachgelesen, sind also 12 Kilogramm Silber. Das bekommt er auch noch mit seiner Sarah. Also Abraham und Sarah sind wieder zusammen. Und jetzt wird Sarah tatsächlich schwanger und bringt einen Sohn zur Welt, den sie Isaak nennen. Und zu dem Zeitpunkt ist der Abraham bereits 100 Jahre alt. Es sind also 25 Jahre her, seit er damals noch in Haran diese erste Verheißung zur Nachkommenschaft erhalten hatte. Wir sind jetzt hier, Verheißung Nummer 9. Und diese Verheißung erinnert Gott nochmals an das, was er gesagt hat. Er bezieht es auf Isaak und auf Ismael und sagt, ich will beide möchte ich zu großen Nationen machen. Auch aus Ismael sollen 12 Stämme hervorgehen. Also könnte man sagen, Ende gut, alles gut. Aber der Alltag holt die Geschichte wieder ein. Der Ismael ist ein typischer Teenager, macht schlechte Scherze über seinen kleinen Bruder, der ja noch ein hilfloses Baby ist und das in die Windel macht. Und das erzürnt Sarah erneut. Und jetzt, wo sie selbst ein Nachkommen hat, will sie nicht, dass dieser Kerl aus Ägypten zusammen mit ihrem Sohn erben wird. Und Abraham soll die beiden wegschicken. Und dem Abraham tut es im Herzen weh, denn der Ismael ist ja auch sein Sohn. Aber Gott sagt zu ihm, hör auf das, was die Sarah zu dir sagt und erfülle ihre Bitte. Dann gibt dir der Hagar einen Schlauch Wasser mit und schickt sie tatsächlich fort, buchstäblich in die Wüste. Ich glaube in den sicheren Tod. Denn was ist denn nun mit der Verheißung für Ismael, den Abraham erhalten hatte? Er schickt sie einfach weg. Und diesmal findet Hagar keinen Brunnen. Und sie schleppen sich Tag für Tag durch die Wüste, bis ihr Wasserschlauch leer ist. Und als sie gar kein Wasser mehr haben, ist es einfach zu Ende. Sie sind total schwach und am Verdursten und sie legen sich zum Sterben nieder in dieser Wüste. Also doch kein Happy End. Und was passiert jetzt? Und wieder greift Gott ein. Immer wieder. Die Menschen sind so, wie sie sind. Aber Gott sagt, nein, ich habe mein Ziel und ich werde es durchziehen und ich mache das. Und wieder greift Gott in die Geschichte ein und er erneuert seine Verheißung für Ismael. Und er redet zu den beiden, diesmal heißt es, eine Stimme aus dem Himmel. Und sie hören quasi die Stimme eines Engels aus dem Himmel und der führt sie zu einem Brunnen und dann können sie dort trinken und überleben das. Und schließlich wächst er heran, der Ismael, und die Hagar nimmt ihm eine Frau aus Ägypten, die er dann heiratet. Und die Geschichte geht noch weiter. Ihr könnt gerne mal weiterlesen, ist sehr spannend. Wir kommen nochmal zurück zu Pfingsten. Hören, Vertrauen, gehen. Wenn wir mutig mit Gottes Geist leben wollen und uns von ihm leiten lassen wollen, wie werden wir dann diese beiden Enden los? Dass wir sagen, oh, ich komm zu. Wie werde ich die Enden los? Vielleicht wenn wir die Ente mit der Enttäuschung anschauen. Vielleicht bin ich enttäuscht von Gott. Vielleicht bin ich aber auch enttäuscht von mir. Weil ich geglaubt hatte, mein Vertrauen wäre groß. So groß, dass ich abwarten könnte, bis Gott handelt. Vielleicht bin ich von meinem eigenen Glauben enttäuscht. Vielleicht habe ich Fehler gemacht und bin deshalb von mir enttäuscht. Aber ich kann dir sagen, Gott ist nicht von dir enttäuscht. Er kennt dich genauso gut, wie er Abraham kannte. Er kannte die Schwächen von Abraham und hat ihm trotzdem die Verheißung gegeben. Und Gott hat die Fehler ausgebügelt, die Abraham gemacht hat. Und so wird Gott auch zu dir stehen und deine Fehler ausbügeln, die du machen wirst. Denn er hat ein volles Ja zu dir. Und die andere Ende, die Entmutigung. Da denke ich oft an Dinge, die in der Vergangenheit liegen, die nicht gut gelaufen sind. Und das nimmt mir den Mut für neue Dinge, neu zu glauben. Aber für Gott sind diese alten Kamellen vorbei. Meine Fehler von damals sind mir längst vergeben. Ich bin kein Knecht meiner Sünde. Ich bin frei. Und ich kann und ich darf mutig in die Zukunft schauen. So wie Abraham nicht wusste, wohin ihn sein Weg führen wird. Und er ist trotzdem losgegangen. Schritt für Schritt. Und so weiß ich auch nicht, was meine Zukunft bringen wird. Aber ich weiß, Gott geht mit. Und auch wenn Angst mein Handeln bestimmt, so wie bei Abraham, dann wird mein Leben keine gute Richtung nehmen. Angst ist schon immer ein schlechter Ratgeber gewesen. Aber als Kind Gottes brauche ich keine Angst haben. Denn ich bin in seiner sicheren Hand und er sorgt für mich. Ja, die Enten, die haben ihre Berechtigung, denn sie gehören zu meinem Leben. Und das muss ich nicht kleinreden. Ich kann die Vergangenheit annehmen, und zwar genauso, wie sie ist. Aber meine Erfahrungen, die haben nicht das Recht, meine Zukunft zu bestimmen. Das lasse ich nicht zu. Denn ich habe auch andere Glaubenserfahrungen gemacht. Und an die halte ich mich und auf die baue ich. Und ich baue auf seine Verheißungen für mich, auf die Zusagen, die er mir durch den Heiligen Geist gibt. Denn der wird mir das übersetzen, was ich nicht verstehe. Der wird mich leiten, der wird mir den Weg zeigen. Und der wird mich auch nie alleine lassen. Und darauf baue ich. Und deswegen will ich in diesem Sinne das tun. Ich möchte hören auf das, was Gott sagt. Und ihm vertrauen, dass er das nicht nur gut meint, sondern auch gut macht, dass er diesen Weg mit mir geht. Und dann traue ich mich auch loszugehen und mit ihm gemeinsam zu gehen. Und er wird mich an das Ziel führen, wo er mich hinbringen will. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Vater, du hast zu Abraham gesagt, du sollst ein Segen sein. Ein Segen für andere Menschen. Und das sagst du auch zu uns, wir sollen auch ein Segen sein für andere Menschen. Wir sollen anderen Menschen Gutes tun. Und ich bitte ich, dass du uns das zeigst, wie wir diese Enten besiegen können, dass die kein Recht bei uns haben, dass die keine Macht gewinnen. Ich bitte dich, dass du uns ganz deutlich zeigst, was du für uns vorhast, dass du uns hören lässt, was du sagst, dass wir verstehen, was du sagst. Und ich bitte dich um das Vertrauen, das wir brauchen, damit wir deinen Weg gehen können, dass du mit uns gehst. Ich danke dir dafür, dass wir dein Kind sind, dass die Sünde, die vielleicht da ist, die wir vielleicht mal begangen haben, die Schuld, die wir vielleicht mit uns rumtragen, an die wir uns erinnern, die uns verdammen will, dass das keine Macht mehr hat. Denn wir sind dein Kind und du hast uns lieb. Und ich danke dir dafür, dass du mit uns gehst. Amen.